Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston, es freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich weiß ja nicht, wie sommerlich es gerade bei Ihnen ist. Aber das ist auch egal, denn ich bringe Ihnen heute Sommer. Nächste Woche ist ja die Sommersonnenwende und dazu laufen gerade die Vorbereitungen in Tirol auf Hochtouren. Außerdem gehen wir zusammen ins Schwimmbad. In ein ziemlich besonderes, das von einem bekannten Schriftsteller entworfen wurde. Und für mich gehören zum Sommer übrigens auch Flohmärkte und deshalb nehme ich Sie gleich mit auf einen, der mehrere Kilometer lang ist und sich über Ländergrenzen hinweg erstreckt. Thomas Wagner wird uns nach 12 alles darüber erzählen. Und wir reisen natürlich nicht ohne kulinarische Versorgung. Wir schauen uns die Fischkultur in Japan an, wo seit einigen Jahren tatsächlich mehr Fleisch als Fisch gegessen wird. Und ganz zum Schluss reisen wir an einen Ort, wo Fleisch und Fisch zusammen gegessen werden. Surf and Turf heißt das. Wir besuchen die Florida Keys. Nächste Woche können wir ihn erleben, den längsten Tag des Jahres. Am 22. Juni ist Midsommer und damit auch Sommersonnenwende. Die wird ja zum Beispiel in Schweden mit Blumenkränzen und Tänzen gefeiert, aber an vielen Orten in Europa auch mit einem Sommersonnenwendfeuer. Das soll böse Dämonen und Geister vertreiben und ist übrigens ein heidnischer Brauch. In der kleinen Gemeinde Erwald in Tirol, das ist am Fuß der Zugspitze, ist es eines der Highlights im Jahr. Gigantische, teils 50 Meter große Bilder von Auerhähnen oder Kirchenglocken werden in den Berg mit Feuer gebrannt und sind vom Tal aus gut als solche zu erkennen. Das hat die UNESCO als kulturell so wertvoll empfunden, dass die Bergfeuer in Erwald in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden. Philipp Landauer war in Erwald und hat die traditionellen Feuer bei den Vorbereitungsarbeiten besucht.
In der kleinen Gemeinde Erwald am Fuße der Zugspitze scheint alles noch ruhig zu sein. Am Brunnen des Dorfplatzes sitzen ein paar Touristen und essen Eis. Bei den Einheimischen hingegen ist zu merken, am kommenden Wochenende befindet sich Erwald im Ausnahmezustand. Die Metzgerin im Dorf schafft gerade Platz in ihren Kühlregalen.
Am Donnerstag geht's los, dass ich die Anrufe kriege, du, ich brauche das. Da ist halt ein ziemlich strenges Wochenende, sagen wir mal so, mit viel Grillerei, wenn das Wetter natürlich passt.
Circa 9000 Besucher werden für den kommenden Sonntag erwartet und die meisten von ihnen wollen auf der großen Wiese im Talkessel bei Erwald grillen. Hier hat man einen guten Rundumblick auf die umliegenden Berge und die vielen verschiedenen Motive, die in den Berg gebrannt werden.
Da haben wir sicher doppelte Angebot, was sie jetzt im Laden haben. Also auch spezielle Sachen, da Tipot-Steak, da haben wir einen Tomahawk-Steak, da haben wir einen Fisch, da haben wir einen Garnelenspieß. Also da haben wir schon, sind wir sehr, sehr vielseitig dann, möchte ich sagen.
Viele der Besucher kommen vor allem, um die Motive des Vereins der Ehrwalder Feurer zu sehen.
Ja, da werden wir irgendetwas finden, wenn man das sieht. Da werden wir irgendetwas
sauber. Am Rande des Dorfs vor einem großen Haus sind mehrere Männer mit dem Säcklefüllen beschäftigt. Dabei werden Jutesäcke mit Sägespänen gefüllt und anschließend wird noch Rapsöl hinzugegeben. Diese Säcke werden dann in Formationen am Berg ausgelegt und am Abend des 22. Juni entzündet.
Ich rechne die Menge aus anhand von unserem Motiv. Unser Motiv hat jetzt zum Beispiel dieses Jahr 500 Säcke. Und von diesen 500 kleinen Säcken, alle Quote hochgerechnet, weiß ich, dass wir ungefähr 600 Liter Rapsöl brauchen und ungefähr 800 Kilo Sägemehl.
Rechnet Gerhard Bader, Obmann des Vereins Feurer, vor. Die Säcke werden auf einem steilen Hang am Berg so angeordnet, dass sie nach dem Entzünden ein Bild im Tal erkennen lassen.
Es darf nicht zu hell sein, das Feuer. Es darf auch nicht zu dunkel sein. Es darf nicht zu groß sein. Und das Motiv sollte so sein, dass man mit freiem Auge im Ort bei der Kirche das sehen kann. Nur mit dem Fernglas ist uns zu wenig Anspruch. Und dann überlegen wir uns noch, ob wir das ganze Motiv vielleicht dreidimensional darstellen, um auch eine gewisse Schwierigkeitsstufe hineinzubringen.
Drei Motive werden jedes Jahr in den Berg gebrannt. Ein Motiv aus der Natur, ein christliches und ein weltliches. Das kann dann auch schon mal eine Märchenfigur sein. Wie so ein Motiv zustande kommt, dazu gibt es allerdings strenge Regeln. Jeder, der im Verein mitmachen will, muss seinen eigenen Sack den Berg hochtragen.
Das Tragen ist auch ein elementares Teil der Tradition. Bei uns darf nur derjenige mitgehen, der was auch diesen 25 Kilo Sack hinauftragen kann.
Am Haus stehen mittlerweile einige Säcke aufgereiht. Heute noch wollen Gerhard Bader und drei weitere Feurer einen Teil davon nach oben tragen.
Servus. Servus.
Zwei weitere Männer kommen am Haus von Gerhard vorbei. Sie wollen jeder einen Sack abholen und hochgehen.
Drehst du meinen Sack mit an? Ist das ein Freund? Nein.
Ja. Ich zeige mir, dass er aufschauen kann.
Oh gut.
Man merkt, die Männer sind zu Späßen aufgelegt, trotz der vielen Vorbereitungsarbeit, die für die Bergfeuer noch erledigt werden muss. In Ehrwald nimmt man seine Tradition ernst und erlaubt sich trotzdem, genügend Späße darüber zu machen, erklärt Erich Steiner.
Kultur muss Kultur bleiben, darf nicht abgewandelt werden. Da machen wir auch das Bergfeuer nach wie vor traditionell nach ursprünglicher Überlieferung. Und möchten keinen Computer oder keinen Laser oder irgendetwas haben, keine modernen technischen Einrichtungen, die was dieses Kulturgut verfälschen würden.
Regeln gibt es auch bei der Planung und Umsetzung des Motivs. Während andere Bergfeuervereine bei der Planung ihrer Motive oft technische Hilfsmittel wie Lasermessungen nutzen, um die Säcke am Berg anzuordnen, dürfen die Ehrwalder Feurer beim Auslegen der Säcke nur Augenmaß und Bauchgefühl zur Hilfe nehmen. Erschwert wird das durch große Senken oder auch riesige Felsen, die mitten im Motiv liegen. Sie erschweren das gleichmäßige Auslegen der Säcke und müssen geschickt umgangen werden. Ob die Säcke dann alle richtig liegen, dazu hat der Obmann Gerhard Bader dann das letzte Wort. Zumindest in der Theorie.
Dünnes Eis.
Er hat es einmal probiert, so zu agieren.
Ich habe das schon so gemacht, schon ab und zu. Gibt natürlich ganz große Probleme danach.
Fuster bleibt bei deinen Leisten.
Ja, dünnes Eis. Man kann einem Erfahrenen vielleicht nicht sagen, wo er hinzulegen hat. Aber die Verantwortung, egal was ist, letztendlich hat der Obmann zum Schluss. Und es hat ja auch schon Jahre gegeben, da haben wir ein Bild eher schlecht gemacht. Da bist du ein Jahr lang der Buhmann.
Im Tal kennt nämlich niemand das Motiv im Vorhinein. Von Jahr zu Jahr ist es eine Überraschung und ein großes Raten im Tal beim Grillen, wenn die ersten Säcke entzündet werden und über 20 Minuten schließlich ein Bild aus Flammen entsteht. Rund 2 Stunden brennen die Motive und wenn die Show zu Ende ist, reisen die meisten Besucher aus Ehrwald wieder ab. Nur bei den Feuern ist erst Schluss.
Wenn alle Gruppen im Tal drin sind und in keiner Gruppe ein Verletzter ist,
sagt Erich Steiner und schultert seinen Sack mit den Sägespänen. Er, Gerhard Bader und die anderen beiden Feurer wollen es heute noch hinter sich bringen und ihre Säcke zum Feuerplatz am Berg tragen.
Wir bleiben bis zum bitteren Schluss.
Noch sind sie gut gelaunt und haben genug Puste, um sich während des Aufstiegs zu unterhalten. Den Großteil der Strecke haben sie aber noch vor sich. Gerhard Bader dreht sich um und zeigt auf ein Geröllfeld hoch oben über ihnen.
Da sieht man jetzt unseren Platz. Das ist unser Feuerplatz da, das große Feld da.
Rund 300 Höhenmeter haben sie noch vor sich.
Da braucht man so, ja, von bis, je nachdem, wie gut man beieinander ist. Die, ja. Die Gurt eine halbe Stunde.
Und die Schlacht eine Stunde.
Braucht eine Stunde und länger.
Das Bergfeuer zur Sommersonnenwende ist für kommenden Samstag geplant, wenn Sie spontan Lust bekommen haben. Mein Kollege Philipp Landauer hat sich die Vorbereitung angeschaut. Musikalisch bereite ich Sie jetzt schon mal auf das nächste Thema vor und das nächste Reiseziel, nämlich Japan. Das hier sind Mitsune. Ich sag Japan. Woran müssen Sie dann denken? Vielleicht Sushi? Tatsächlich war Japan lange Zeit ein Land, in dem mehr Fisch als Fleisch konsumiert wurde. Aber das ändert sich seit einigen Jahren. Und das nicht nur, weil sich die Geschmäcker vielleicht verändert haben, sondern auch wegen der Auswirkungen des Klimawandels und der Tatsache, dass die Meere teils überfischt sind. Aber es gibt einige Japanerinnen, die das Fischereiwesen neu beleben wollen. Michaela Fieser hat sie getroffen.
Die japanische Ise-Halbinsel ist oft felsig und schroff. Draußen auf dem Pazifik treibt der Wind die Wellenberge immer höher. Dazwischen taucht für mehrere Sekunden der Kopf einer Frau auf, um dann schnell wieder zu verschwinden. Sie gehört zu den Ama. Seit Jahrtausenden tauchen sie an Japans Küsten nach den begehrten Abalonenmuscheln. Ethnologen vermuten, dass die Frauen einst als Meeresnomadin nach Japan kamen und sich dann entlang der Küsten ausbreiteten.
Ich war den ganzen Vormittag über tauchen. Hier in der Nähe des Festlandes sind die Wellen flach. Aber dort, wo ich hinschwamm, ist der Pazifik grau und die Wellen waren ganz schön heftig.
Aiko Ono stärkt sich an einem Café im Toba Sea Folk Museum, bevor sie am Nachmittag auf ihren zweiten Tauchgang geht. Die 39-Jährige ist sehnig. Die täglichen Tauchgänge zehren an ihrem Körper. Aiko arbeitet präzise. Sie taucht für eine Stunde und 10 Minuten. Dabei verbringt sie jeweils genau 40 Sekunden unter Wasser, sucht Abalonen, kommt hoch holt Luft, taucht wieder ab. Mit einem Nebenjob in der PR-Abteilung des Rathauses kann sie gut von den Muscheln leben, die sie auf den Felsen unter Wasser aufsammelt.
Wenn ich auf dem Wasser bin, fühlen sich mein Herz und mein Körper eins mit dem Meer. Ich schmelze regelrecht ins Meer. Ja, manchmal überkommt mich dieses Gefühl.
Normalerweise gibt eine Mutter das Handwerk der Arme weiter an ihre Tochter. Doch wandern immer mehr der jungen Frauen in die Städte ab. 1972 lebten noch über 4000 Taucherinnen in der Gegend von Toba, eine Küstenstadt südlich des Schreins von Ise. Heute sind es nur noch rund 500. Aiko hat den umgekehrten Weg gewählt. Sie ist ursprünglich aus Tokio, hat studiert und merkte irgendwann, dass sie viel glücklicher ist, wenn sie Zeit am Meer verbringt. Als man vor 5 Jahren in Toba Frauen suchte, um die aussterbende alte Ama-Tradition zu lernen, meldete sie sich. Es war eine Bauchentscheidung. Heute ist sie eine von 2 jungen Ama-Taucherinnen in Toba und Umgebung. Alle anderen Frauen sind weit über 70 Jahre alt. Ihr jahrtausendealter Umgang mit dem Meer scheint langsam zu verschwinden. Nur wenige machen die Ausbildung wie Aiko.
Sie nannten es Training, aber vom ersten Tag an war die Ansage, tu es. Es gab keine Vorübung. Wir gingen zusammen schwimmen. Schau da runter, sagten sie und nahmen mich mit aufs offene Meer. Ein Tag nach dem anderen. Und wie man dort Abalonen findet, das ist der wirklich schwierige Teil. Wie man sie aufliest und so, all das brachten sie mir bei. Denn von oben kann man nichts erkennen. Das alleine hat 3 Jahre gedauert.
Nicht viel hat sich in all den Jahrhunderten am Leben der Ama geändert. Noch immer benutzen Frauen wie Aiko keine Sauerstoffgeräte. Sie befolgen strenge Regeln, nehmen nur Muscheln einer bestimmten Größe. Ist das Wasser zu unruhig, sehen sie es als Zeichen dafür, dass die Meeresgeschöpfe eine Pause brauchen. Und nie würde eine von ihnen mehr vom Meer nehmen, als ihr angeboten wird.
Wir sagen nicht, dass wir die Muscheln nehmen, sondern dass sie sich uns anbieten.
Heute tragen die Ama Neoprenanzüge zum Tauchen. Aber es wurden viele Diskussionen ausgetragen, ob diese Schutzanzüge überhaupt Ama-tauglich seien. Dagegen sprach, dass der Schutz vor der Kälte des Pazifiks die Ama dazu verleiten könnte, nach mehr Muscheln zu tauchen, als ihnen zusteht. Denn eines haben sie über die Jahrtausende im Wasser gelernt und weitergereicht. Wer in einer Saison zu viele Muscheln sammelt, wird in der nächsten weniger vorfinden.
Es ist für mich überlebensnotwendig, meine Gefühle unter Kontrolle zu haben. Ich mag zu starke Emotionen nicht. Wenn ich zu viel Abalonen nehme, das fühlt sich nicht gut an.
Auf der anderen Seite Japans, im Westen auf der Noto-Halbinsel, liegt das kleine Städtchen Ogi. Es geriet in den letzten Jahren in die Schlagzeilen wegen einer gigantischen Statue vom Ika no Kingu, dem König der Tintenfische. Für deren Bau wurden Covid-Hilfsgelder benutzt. Statt das Geld ins Gesundheitssystem zu stecken, nutzten die Lokalpolitiker es, um den Tourismus anzukurbeln. Die Statue ist 13 Meter lang, pink, und jeder kann in den Mund des Tintenfischs kriechen und ein Selfie schießen. Gleich neben dem Tintenfischkoloss ist eine Mall entstanden, in dem Tintenfischprodukte angeboten werden. Einst war die Noto-Halbinsel für ihren Tintenfischfang bekannt. Im offenen Meer vor Noto liegt das besonders fischreiche Yamato-Tai, eine Tiefseehochebene. Die Fischer von Noto erschlossen sich dieses Fanggebiet Ende des 19. Jahrhunderts und investierten in moderne Hochseeboote mit Kühlanlagen. Der kleine Hafen lieferte bald die drittgrößte Menge an Fischen in ganz Japan. Und die Fischer aus Ogi investierten mehr, bauten noch modernere Schiffe. In den 70er Jahren erreichten sie so sogar die Fanggebiete Neuseelands und von Peru. Sie nannten sich Pioniere und träumten von mehr. Dann wurde der Treibstoff teurer und sie fischten wieder lokaler mit derselben Intensität, was das Meer nicht verkraftete. Heute gibt es kaum noch Tintenfische und Fischer in der Region. Die Touristen sollen jetzt für das Einkommen der Menschen von Ogi sorgen.
Die Meerestemperaturen sind gestiegen. Es gibt also weniger Fische und der Lebensstil der Menschen hat sich geändert. Die Leute mögen die Gräten in den Fischen nicht mehr.
Herr Jiro Kawabe ist Marketingleiter der Kleinfischereigenossenschaft von Kurobe, 2 Stunden nördlich der Halbinsel Noto. Hier gibt es keine gigantische Tintenfischstatue. Touristen verirren sich selten hierher. In der Auslage werden einige lokale Fische gefroren, getrocknet, in Dosen und frisch angeboten. Dennoch gibt es kaum noch Menschen, die hier vom Fischfang allein leben können. Es lohnt sich nicht mehr. Es liegt nicht nur an der globalen Erwärmung, wie Herr Jiro Kawabe sagt, oder an der Überfischung der Weltmeere. Fisch ist vielen Japanern schlicht zu kompliziert geworden. Die ehemaligen Fischer arbeiten stattdessen in der nahegelegenen Reißverschlussfabrik, mit geregelten Arbeitszeiten und ohne die Abhängigkeit von der Natur.
Anders als beim Fleisch ist der Fisch saisonal. Es ist eine natürliche Nahrungsquelle. Eigentlich großartig und man muss Glück haben, um einen guten Fisch zu ergattern. Aber wenn man den Fisch mit dem von vor 30 Jahren vergleicht, so haben wir heute nur noch die Hälfte der Tintenfische von damals und sie schmecken auch nicht mehr so gut wie einst.
Was der Marketingleiter des Fischgeschäfts mit seinem persönlichen Geschmack beschreibt, lässt sich statistisch für ganz Japan belegen. Das Land hat seinen Fischkonsum deutlich reduziert. Seit dem Jahr 2011 wurde im Land des Sushis zum ersten Mal mehr Fleisch als Fisch verspeist. Seit Covid hat sich der Trend sogar verschärft. Nicht auf Quantität, sondern auf Qualität setzen dagegen die 4 Fischer von Hashinkai auf Japans Insel Hokkaido. Der Bestandteil ihres Firmennamens Hashin bedeutet eine Botschaft mit dem Herzen aussenden, kann aber auch das Schwarmverhalten der Fische bedeuten. Alle 4 Fischer stammen aus Fischerfamilien und wollen den wahren Wert der Fische wieder an ihre Kunden vermitteln, den Respekt vor einem anderen Lebewesen und wünschen sich damit auch dem Beruf des Fischers eine Zukunft zu geben.
Es begann mit den Flundern. Sie wurden viel zu billig verkauft. So geht das nicht weiter, dachten wir. Und wie sollen wir unter diesen Umständen unseren Kindern jemals dieses Handwerk weiterreichen?
Shota Asano ist Anfang 30 und sein erstes Kind wurde vor 2 Jahren geboren. Es ist Lachssaison und er verpackt den Lachsfang der letzten Nacht. Die Fische werden direkt an ein Hotel in Tokio geschickt, anstatt in Hokkaido an den Großmarkt. Hashinkai bauen ihr Netzwerk direkt mit den Kunden und Konsumenten auf. Seit Asano und seine Mitstreiter nicht mehr nach Menge, sondern Qualität gehen, hat sich seine Zufriedenheit geändert. Auch wenn der Job genauso knochenhart und gefährlich wie immer ist. Die 3 fehlenden Finger an seiner rechten Hand zeugen davon.
Anstatt den Fisch aus dem Meer an Land zu holen, haben wir gelernt, ihn schon auf dem Boot auszuwählen. Wenn wir merken, ein bestimmter Fisch hat Potenzial, dann schicken wir den direkt an die richtigen Kunden. Und wir wollen von denen dann auch hören, ob sie damit zufrieden waren. Ob dieser Fisch aus welchem Grund nicht ideal war. Ich glaube, wir lernen mehr von der Kritik der Kunden über den Fisch. Wir begrüßen Kritik. So lernen wir weiter.
Die 4 Männer mussten auch neue Methoden der Fischpräparierung lernen, wie das Ikejime, bei dem man mit einem langen Draht das Rückenmark des Fisches vom Gehirn trennt, damit er länger frisch bleibt.
Ich freue mich jeden Tag auf meine Arbeit. Früher ging es nur darum, so viele Fische wie nur möglich rauszuholen. Jetzt schauen wir uns den Fisch an, die Qualität, denken über seinen Geschmack nach. Das bringt mehr Zufriedenheit. Wir wollen etwas hinterlassen für die Welt. Manchmal ist es schwer als Fischer, aber ich möchte zufrieden sein.
In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Zahl der Fischer in Japan um 60% reduziert. Wer unter den jetzigen Bedingungen weiter in diesem Feld tätig sein will, muss oft umdenken, sich von den traditionellen Strukturen verabschieden, denn die haben dazu geführt, dass es vielerorts gar keine sicheren Fanggründe mehr gibt. Eine davon ist Rimi Tanaka. Als Kind träumte Rimi davon, Fischerin zu werden, aber ihre Eltern erlaubten es ihr nicht. Es war die Zeit des Abschwungs in der Fischereibranche. Fischerfamilien fanden keine Arbeit mehr, zogen weg. Dann mussten Schulen und Kindergärten in ihrem Dorf schließen. Es wurde still.
Da,
Ich würde gerne die Fischerei ausbauen, sodass mehr Menschen mit Kindern hier eine Arbeit finden und bleiben. Im Moment denken noch alle, dass man davon nicht leben kann und ziehen weg.
Remi arbeitet mit fest installierten Netzen in ihrer Bucht. Sie testet verschiedene Fangmethoden, die auch Frauen, die weniger stark sind als Männer, ausüben können. Und dass nur Fische in dieses Netz gehen, die sonst nicht auf dem Markt angeboten werden, stört sie nicht. Da es in Japan mittlerweile mehr Haustiere als Kinder gibt, bietet sie die Fische als Tierfutter an, das aber auch Menschen essen können. Ihre Eltern finden es mittlerweile okay, eine Tochter als Fischerin zu haben.
Ich verdiene nicht viel Geld, aber reicht es nicht aus, gerade genug zu machen, um zu überleben? Ist es nicht gut, so wie es gerade ist? Mir liegt am Herzen, dass die Menschen diese Art von Arbeit fortsetzen. Wenn wir das hier nicht weiterführen, wird in Zukunft niemand mehr hier leben. Natürlich gibt es größere Probleme, die chinesischen Fangflotten, die den Ozean überfischen, aber auch lokale Fischer, die sich zu viel nehmen. Gegen all das kann ich nichts tun. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass sich jeder an gewisse Regeln hält, denn sonst wird es schwierig für alle anderen.
Tanaka arbeitet zusammen mit der Firma Gate in Tokio, die ihr Fischfutter über die sozialen Medien in ganz Japan anbietet. Mit ihren Angestellten verbringt sie mehr Zeit mit dem Verpacken und Versenden als mit dem Fischen. Sie hat eine Nische gefunden und so läuft es ganz gut und sie hat immer noch mehr Pläne. Sie möchte noch mehr Fangmethoden lernen, die auch Frauen ausüben können und nebenbei ihren Ort vermarkten, ganz behutsam.
Ich träume davon, hier eines Tages einen Naturthemenpark zu eröffnen. Besucher kommen, lernen Fischen und Muscheln sammeln. Es gibt nicht viel zu tun, als einfach am Meer zu sein. Nicht so viel Struktur bauen, einfach da sein.
Michaela Fieser war einfach da. In Japan und hat die Fischereikultur dort kennengelernt. Wir reisen gleich zurück nach Deutschland. Genauer gesagt an die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, wo aktuell ein 9 Kilometer langer Flohmarkt stattfindet. Musikalisch bleiben wir noch in Japan mit Sachiko Kanonebo.
Deutschlandfunk. Zwölf Uhr, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Das israelische Militär hat angekündigt, entlang einer Route für Hilfsgüter im südlichen Gazastreifen täglich Kampfpausen einzulegen. In der Schweiz wird die internationale Ukraine-Friedenskonferenz fortgesetzt. Die Spitzen der Ampelkoalition verhandeln über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Die Meldungen im Einzelnen. Das israelische Militär hat örtlich begrenzte Kampfpausen im Süden des Gazastreifens angekündigt. Wie die Armee mitteilte, sollen so mehr Lieferungen von Hilfsgütern ermöglicht werden. Bis auf Weiteres werde es täglich von 7 Uhr bis 18 Uhr auf einer Strecke vom Grenzübergang Kerem Shalom in Richtung Norden keine militärischen Aktivitäten geben. Der Einsatz gegen die Hamas in Rafah werde allerdings fortgesetzt. Nach Angaben der Armee fiel die Entscheidung nach Beratungen mit den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen. Diese warnen schon länger davor, dass sich die Versorgungslage im südlichen Gazastreifen zuspitze. Laut israelischen Medien äußerte sich Verteidigungsminister Gallant verärgert über den Zeitpunkt. Gestern waren 8 israelische Soldaten beim Einsatz im Gazastreifen getötet worden. Der Beschluss stieß zudem auf Kritik rechtsextremer Politiker in Israel. Polizeiminister Ben-Gvir schrieb auf X, wer diese Entscheidung getroffen habe, dürfe nicht auf seinem Posten bleiben. Auch Finanzminister Smotrich betonte, die humanitäre Hilfe, die an die Hamas gelange, drohe die Erfolge Israels im Krieg zunichte zu machen. In der Schweiz wird heute die internationale Ukraine-Konferenz fortgesetzt. Dabei wird unter anderem über die Abschlusserklärung verhandelt. Der österreichische Bundeskanzler Nehammer erklärte, es sei unklar, ob der Entwurf einstimmig verabschiedet werde. Mehrere Länder seien derzeit noch mit dem Wortlaut unzufrieden. Der ukrainische Außenminister Kuleba bezeichnete die Abschlusserklärung hingegen als vollständig und ausgeglichen. Die Positionen der Regierung in Kiew seien berücksichtigt worden. In dem bisherigen Entwurf wird nach Agenturberichten Russland für den Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. Die russische Regierung werde zur Achtung der territorialen Integrität der Ukraine ermahnt. Ferner wird gefordert, dass Kiew die Kontrolle über das Atomkraftwerk Saporischschja zurückerhält. Alle ukrainischen Kriegsgefangenen müssten freigelassen und aus der Ukraine deportierte Kinder zurückgebracht werden. Erklärtes Ziel der Konferenz ist es, einen Prozess hin zu einem dauerhaften Frieden anzustoßen. Laut Österreichs Kanzler Nehammer könnte es eine weitere Zwischenkonferenz geben, bevor Russland selbst beteiligt wird. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Brandenburgs Innenminister Stübgen, hat sich gegen die Zahlung von Bürgergeld an ukrainische Flüchtlinge ausgesprochen. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland kritisierte der CDU-Politiker insbesondere Leistungen an wehrfähige Männer und Frauen. Es passe nicht zusammen, davon zu reden, die Ukraine bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig fahnenflüchtige Ukrainer zu alimentieren. Stübgen vertrat zudem die Ansicht, dass das sofortige Bürgergeld Kriegsflüchtlinge davon abhalte, zu arbeiten. Die Beschäftigungsquote von Ukrainern sei verschwindend gering. Stübgen schloss sich damit Bayerns Innenminister Herrmann von der CSU an, der auf der nächsten Innenministerkonferenz von Mittwoch bis Freitag in Potsdam über das Thema sprechen will. Bundeskanzler Scholz will heute mit Finanzminister Lindner und Vizekanzler Habeck über den Haushalt für das kommende Jahr beraten. Die Bundesregierung steht wegen der Schuldenbremse einerseits und der Ausgabenwünsche der Ministerien andererseits vor schwierigen Verhandlungen. Lindner fordert vehement Einsparungen, was die Grünen und auch weite Teile der SPD ablehnen. Sie wollen wegen des Krieges in der Ukraine Ausnahmen von der Schuldenbremse. Der Bundeskanzler unterstützt Lindners Sparkurs. Er räumte zuletzt Probleme bei der Entscheidungsfindung der Ampelkoalition ein. Die Haushaltsberatungen sollen Anfang Juli abgeschlossen sein. Aus Politik und Wirtschaft gibt es Kritik an den Plänen des Bundesverkehrsministeriums, die Investitionen in Autobahnen deutlich zu kürzen. Der CDU-Verkehrspolitiker Müller sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Autobahnen seien bereits unterfinanziert. Der Hauptverband der deutschen Bauindustrie erklärte, die Pläne provozierten weitere Tempolimits wegen Straßenschäden und Fahrbahnsperrungen. Der ADAC kritisierte, dass sich dies auch auf die Wirtschaft auswirken werde. Die Umweltorganisation Greenpeace begrüßte hingegen die geplanten Einsparungen. Laut einem Bericht der Zeitung sollen im kommenden Jahr 1,3 Milliarden Euro weniger in Autobahnen investiert werden als bislang vorgesehen. Bei den wegen der Fußball-Europameisterschaft vorübergehend eingeführten Grenzkontrollen hat die Bundespolizei bereits vor Beginn des Turniers hunderte unerlaubte Einreisen verhindert. Wie Bundesinnenministerin Faeser der Zeitung Bild am Sonntag sagte, haben die Behörden in den 7 Tagen vor der EM rund 900 Menschen nicht ins Land gelassen. Außerdem seien 173 Haftbefehle vollstreckt worden. Bei den Festgenommenen handle es sich unter anderem um Schleuser und anderweitig gesuchte Personen, betonte die SPD-Politikerin. Auch seien 19 Fahndungstreffer im Bereich der politisch motivierten Kriminalität verzeichnet worden. In Frankreich werden die Massenproteste gegen Rechtspopulismus heute fortgesetzt. Für mehrere Städte wurden neue Versammlungen angekündigt. Gestern waren bereits Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Zu den Demonstrationen hat ein Bündnis aus Gewerkschaften, linken Parteien und Organisationen aufgerufen. Die Proteste richten sich insbesondere gegen die rechtsnationalistische Partei Rassemblement National. Der NN könnte bei der Neuwahl Ende Juni stärkste Kraft werden und unter Umständen sogar den Premierminister stellen. Heute Abend endet auch die Frist für die Kandidaturen in den Wahlkreisen. Gestern hatte der frühere Präsident Hollande angekündigt, wieder Abgeordneter werden zu wollen. Er unterstützt den Zusammenschluss linker Parteien mit dem Ziel, den RN und dessen angestrebtes Rechtsbündnis zu stoppen. Nach den Unruhen im französischen Überseegebiet Neukaledonien geht der dortige internationale Flughafen morgen wieder in Betrieb. Das gaben die Behörden bekannt. Außerdem sollen Schulen wieder öffnen und die Dauer der nächtlichen Ausgangssperre verkürzt werden. Auslöser der Krawalle mit mehreren Toten war eine geplante Wahlrechtsreform. Mit dieser sollte französischstämmigen Bewohnern schneller als bisher das Wahlrecht eingeräumt werden. Die indigene Bevölkerung befürchtet, dass sie dadurch an Einfluss verliert. Nach der Ausrufung von Neuwahlen in Frankreich hat Präsident Macron die Reform wie sämtliche andere Gesetzesvorhaben auf Eis gelegt. In Russland haben Sicherheitskräfte die Geiselnahme in einem Gefängnis gewaltsam beendet. Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldet, die Geiselnehmer seien erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich in einem Untersuchungsgefängnis in Rostov am Don. Mehrere Häftlinge hatten 2 Wärter in ihre Gewalt gebracht. Es soll sich um Anhänger der Terrormiliz IS gehandelt haben. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden saßen sie wegen Terrorvorwürfen hinter Gittern. Der Sportartikelhersteller Adidas sieht sich laut Medienberichten in China mit Korruptionsvorwürfen gegen mehrere hochrangige Mitarbeiter konfrontiert. Der Financial Times zufolge werden sie in einem anonymen Brief beschuldigt, Millionen Euro von Lieferanten und Werbeagenturen angenommen zu haben. Das Dokument soll auch kurzzeitig auf einer chinesischen Social-Media-Plattform zu sehen gewesen sein. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Existenz des Schreibens. Man gehe der Angelegenheit intensiv nach. Er betonte, Adidas nehme Compliance-Vorwürfe sehr ernst und bekenne sich in allen Märkten zur Einhaltung von Gesetzen und ethischen Standards. Und hier noch einmal die Übersicht. Das israelische Militär hat angekündigt, entlang einer Route für Hilfsgüter im südlichen Gazastreifen täglich Kampfpausen einzulegen. In der Schweiz wird die internationale Ukraine-Friedenskonferenz fortgesetzt. Die Spitzen der Ampelkoalition verhandeln über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Das Wetter: vielerorts sonnig in der Nordwesthälfte und später auch im Osten Schauer, Höchstwerte 18 bis 23 Grad. Morgen im Norden und Westen sowie Teilen der Mitte gebietsweise Regen. Im Süden und Osten neben Wolkenfeldern länger Sonnenschein, 20 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten: am Dienstag vom Westen in den Norden und Nordosten ausgreifende starke Bewölkung und schauerartige, teils gewittrige Starkregenfälle. Vom Südwesten bis in den Osten Unwettergefahr. Im Süden und Südosten viel Sonne und meist trocken, 20 bis 31 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und ich bin immer noch da, Laura Kingston. Und gleich kommt auch noch mein Kollege Thomas Wagner dazu, der gestern und heute auf einem 9 Kilometer langen Flohmarkt am Bodensee unterwegs war.
Ich habe neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling
Frühling ist, hier gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss. Keiner hier, der hungert und niemandem ist kalt. Vanilleeis zum Nachtisch, alle sterben alt in das Land, in dem für immer Frühling ist. Darf jeder kommen und jeder gehen, denn es gibt immer einen Platz am Tisch. Rot karierter Stoff, keine weißen Flaggen mehr, alle sind willkommen, kein Boot, das sinkt im Mittelmeer. Da da da. In dem Land, in dem die Winter nicht so trübe sind, ist der Himmel nur noch blau und rosarot. Kinder an die Macht, keine hohen Mauern mehr, Karma-Konto voll, alle Waffenspeicher leer. In dem Land, in dem die Sommer kühler sind, habe ich keine Angst zu sagen, was ich fühl. Das Herz wohnt auf der Zunge, die Sonne auf der Haut, keiner ist im Soll, sag mir einfach, was du brauchst. Da, da, da. Revolutionierte Freiheit. Und wenn ich in mein Bett abends einschlaf, träum ich davon, von dem Land, in dem für immer Frühling ist, von dem Land, in dem ich noch was fühl, von dem Land, in dem die Sommer grüner sind, von dem Land, von diesem Land.
Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, warum ein Flohmarkt eigentlich Flohmarkt heißt? Der Begriff stammt aus dem 19. Jahrhundert, und zwar aus Paris. Da sind Menschen, die sich keine neue Kleidung leisten konnten, schon zum Marché aux Puces gegangen, also zum Flohmarkt. Und weil es damals bekanntlich noch keine Waschmaschinen gab, waren Kleider oft dreckig und voller Flöhe. Also eigentlich doch das, was man schon vermutet hat. Heute sind die Flöhe weg, aber die Flohmärkte sind geblieben. Und ein ganz außergewöhnlicher Flohmarkt zieht derzeit in Konstanz am Bodensee zehntausende Besucherinnen und Besucher an. Denn der schlängelt sich quer durch Konstanz durch und reicht bis weit in die Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen hinein, überwindet also Grenzen. Thomas Wagner ist gerade vor Ort. Wie wirkt sich das denn auf das Treiben rund um diesen Flohmarkt aus, Herr Wagner?
Also ich muss ehrlich sagen, im Moment bin ich weit weg von der Schweizer Grenze. Ich stehe hier nicht weit weg von Konstanzer Münster auf der sogenannten Laube. Das kennen die, die schon mal hier gewesen sind. Aber wie gesagt, es schlängelt sich ja kilometerweit bis zur Schweizer Grenze hin. Ja, und wie wirkt sich das aus, dieser deutsch-schweizerische Charakter an den Produkten natürlich? Man bekommt in der Schweiz was anderes als in Deutschland. Und wir hören mal rein, erstmal in die Schweiz, was man da so angeboten bekommt und dann, was ein Schweizer in Deutschland so entdeckt hat. Hören wir mal rein.
Das ist eine Glocke. In der Schweiz haben sie das auch bei den Bauernhöfen. Wenn man die Tür reingeht, dann wird das, und dann weiß man, dass jemand kommt. Sehr viele Deutsche kommen hier und sind sehr gerne auf dieser Seite, weil halt Sachen Antikware und auch sehr günstig. Und so hat man auch Kontakt mit dem Deutschen.
Meine Frau interessiert sich für ein Telefon, für ein altes mit der Drehscheibe noch.
Du musst mir anrufen.
Sehr viele Stände, interessante Stände. Macht Spaß. Man trifft alles an Leuten verschiedener Klassen. Das ist sehr schön.
Ich bin Dorothea und ich wohne in Konstanz. Also das ist schon einer der größten Flohmärkte, auf denen ich jemals war. Alle Leute haben gute Laune. Und es geht halt über eine Grenze, das ist ziemlich cool.
Dadurch, dass halt auch grenzenübergreifend ist. Ich würde jetzt behaupten, die meisten Konstanzer gehen selten nach Kreuzlingen.
weil es einfach preislich ein bisschen teurer ist. Und gerade an so einem Tag wie heute, am Flohmarkt, da würde man sich dann vielleicht eher mal rüber getrauen, auch mal in die Schweizer Seite.
Tja, also ja, die Kuhglocken auf Schweizer Seite, die Telefone auf deutscher Seite. Ich stehe hier am Stand von Micha, der ist aus Konstanz. Micha, wie wichtig ist es eigentlich, dass das Ding hier von Konstanz am Seerand sich entlang schlängelt und dann rüber in die Schweiz geht? Wie wichtig ist das für die Konstanzer?
Also, man kann sich ja, wenn man sich anmeldet, ein bisschen aussuchen, was man für einen Platz will. Näher an der Grenze oder näher am Rhein, oder weil das zieht sich ja bis in Rhein hinter, bis über die Rheinbrücke und hin und her. Und wir wollen immer speziell hier an der Laube, weil wir da nah zur Grenze sind.
Und da kommen die Schweizer, normalerweise kommen die Schweizer ja immer auch in Scharen nach Konstanz, weil es hier ein Schnäppchen ist.
Wir kommen nur wegen der Schweizer, gehen wir hier Richtung Grenze, ja, weil die Schweizer, die wollen ja nicht so weit laufen, die rennen nicht bis zum Rhein runter und wollen da einkaufen. Die kommen hier über die Laube, drehen sie hier runter und wollen ihre Schnäpple haben.
Und es ist ja auch günstig für die Schweiz, weil der Schweizer Franken natürlich sehr stark ist. Deswegen auch hier beim Flohmarkt wichtig, dieses deutsch-schweizerische Miteinander, der Flohmarkt, der hier Grenzen überwinden hilft.
Ja, und eine weitere Besonderheit ist ja, dass das Ganze 24 Stunden lang geht. Das hat ja alles gestern schon um 18 Uhr begonnen. Wie ist denn die Stimmung in der Nacht, wenn eigentlich alle schlafen? Ist da was los?
Also da ist der Bär los. Vielleicht nochmal die Frage an den Micha. Wie war das gestern Nacht, so gegen 2 oder so? Waren da noch Leute da?
Also gestern war es echt kurios. Wir wollten eigentlich so um 12:30 herum gehen. Aber es war ein Gedränge hier, es waren so viele Leute, ja. Wir mussten tatsächlich ausharren bis zum 1:30, 2:00, da haben wir dann langsam zusammengepackt.
Also ein bisschen geschlafen habt ihr?
Ja, wir haben geschlafen, um 2 sind wir heimgefahren.
Also, aber was die nicht alles machen nachts, also ich war ja gestern Nacht ja auch unterwegs und es ist unglaublich, auf welche Ideen die Standbetreiber und die Besucher kommen.
Nachts machen wir immer noch ein bisschen Party und einfach der Flair ist super. Und die Leute sind fast alle gut drauf. Es gibt keine halbe Stunde, wo irgendwas los wäre. Und nachts ist eigentlich am schönsten. Die Leute sind alle richtig gut drauf, die nachts unterwegs sind. Man hat richtig viel Spaß. Man schwätzt einen Käse aneinander und hat einfach nur Fun und Spaß. Macht manchmal Sachen, die man sonst unter normalen Umständen nie mehr hätte. Da wird auch mal auf dem Tisch tanzen.
Ja, es kommen noch Leute gerade mit so Stirnleuchten und die schauen sich da noch was an und kommt man ins Gespräch und kriegt doch ein Gläschen Wein oder so. Total gemütlich, ja.
Tja, also da ist auch nachts was los auf dem Konstanzer Flohmarkt. Kann man nicht anders sagen.
Ich war ja noch nie nachts auf dem Flohmarkt, klingt aber auf jeden Fall lustig. Sie haben ja gerade schon das Angebot so ein bisschen erwähnt. Ich frage mich gerade, inwiefern sich das jetzt auch unterscheidet. Also kriegt man dann Fondue-Geschirr, wenn man in der Schweiz ist, und Spätzlehobel, wenn man dann auf der deutschen Seite ist? Oder was haben Sie so gefunden auf dem Flohmarkt?
Naja, also das mit den Kuhglocken haben wir ja schon gehört und so. Und ich stehe hier an einem Stand, das sind eher so internationale Produkte. Also ich habe gerade für 5 € einen Aschenbecher entstanden, aber keinen normalen. Das sind nämlich rundherum Totenköpfe. Also man findet schon so einiges, dann interessante Figuren, Skulpturen. Und gestern Abend, wir haben ja gerade über Abend gesprochen, da habe ich was getroffen, da habe ich was gekauft für 5 €, nämlich eine Panflöte. Und ich habe mir mal erklären lassen, wie das Ding funktioniert.
Mein Name ist Atahualpa aus Ecuador, von Amazonas, in eine Flöte, kleine Flöte.
Kleine Panflöte?
Flöte, Flaubenflöte, mit einem Monat nur.
Üben?
Ja, üben, einen Monat und mit viel Luft.
So, also ich habe das nicht so toll hingekriegt. Ich kriege da eigentlich ehrlich gesagt noch gar keinen Ton raus. Muss noch ein bisschen üben, aber der Flohmarkt dauert auch noch bis 18 Uhr. Also ein bisschen an den Ständen vorbeiflanieren mit der Panflöte und ab und zu mal versuchen, da noch einen Ton rauszukriegen. Das wäre jetzt mal der Plan für den weiteren Nachmittag.
Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Das war mein Kollege Thomas Wagner, der an einem 24-Stunden-Flohmarkt teilgenommen hat, der zwischen Deutschland und der Schweiz stattfindet.
Thank you.
kennen Max Frisch wahrscheinlich als Schriftsteller. Und er ist bekannt durch seine Werke Stiller und Homo Faber. Aber bevor er seinen Durchbruch als Schriftsteller hatte, war er Architekt. 1943 gewann er die Ausschreibung des Stadtrats von Zürich für den Bau eines Freibads. Vor 75 Jahren, im Sommer 1949, wurde es eröffnet. Das Freibad Letzigraben, ein Ort, der im Sommer die Zürcher Bevölkerung erfrischt und zur Erholung einlädt. Das denkmalgeschützte Max-Frisch-Bad ist aber auch architektonisch eine Sehenswürdigkeit. Andi Hörmann hat für den Sonntagsspaziergang das Freibad besucht.
Letzigraben. Heute, Samstag, 18. Juni, ist die Anlage eröffnet worden.
Zürich, Stadtteil Altstetten-Albisrieden, im Sommer 1949. 4 Jahre hatte Max Frisch am Freibad Letzigraben geplant. 2 Jahre wurde daran gebaut. In seinen Tagebüchern hat er die Bauphasen und die Eröffnung dokumentiert. Hier als Hörbuch gelesen von Michael von Burg, erschienen im Audioverlag.
Sonniges Wetter und viel Volk. Sie schwimmen, springen von den Türmen. Die Rasen sind voll von Menschen, halb nackt und halb bunt. Und es ist etwas wie ein wirkliches Fest.
Im Jahr 2024 ein ähnliches Szenario. In der Ferne toben Kinder im kühlen Nass, ältere Badegäste entspannen auf dem Grün der Liegewiesen. Das Wasser glitzert in hellen Blautönen. Für etwas Schatten sorgen rote Sonnenschirme.
Die Sonnenschirme sind neu dazugekommen, die gab es ursprünglich nicht. Aber was es bereits gab, das sind diese kleinen Rondells mitten in den Grasflächen, wo man sich duschen kann, in der vollen Öffentlichkeit. Das ist ja wie auf der Bühne zu stehen.
Ich meine, es ist so schön, wenn du duschen kannst und umkleiden kannst, aber fast draußen und nicht so im Keller oder irgendwo.
Am Anfang fand ich es schwierig, weil ich habe nicht so eine gute Orientierung, dann wusste ich nie genau, wo ist jetzt welches Bad.
Alles im freien Luft, auch die Vestiaire, also die Umkleidekabinen und alles. Ja, ich mag's.
Max Frisch, der berühmte Schweizer Schriftsteller, war vor seinem Leben als Literat ein erfolgreicher Architekt. Wie seine Bücher hat er auch seine Bauten intelligent inszeniert. Die Kunst steckt im Detail, in der Architektur wie in der Literatur.
Ganz wichtig ist ja für beides einfach das genaue Hinschauen. Und da beginnt sozusagen schon die Parallele, das genaue Beobachten und das Hinschauen.
Mit der Kunsthistorikerin Petra Hagen-Hodgson flanieren wir bei sommerlich warmen 28 Grad Celsius über die Liegewiese in Richtung Sprungturm. Es begleitet uns der Literaturwissenschaftler Tobias Amslinger. Er ist Leiter des Max-Frisch-Archivs an der ETH Zürich.
Max Frisch hat als Autor für mich einen sehr konzentrierten, lakonischen Stil, eigentlich einen nüchternen Zugang zur Spracharbeit.
Vielleicht fangen wir am besten beim Eingang an. Dieser Raum hier, der ist eben besonders wichtig.
Sie meinen diese grüne Wiese zwischen diesen Männerumkleideräumen und Frauenumkleideräumen?
Ganz genau. Also man kommt hier rein, man wird in Empfang genommen mit diesem Wasserbecken hier. Man teilt sich auf, links die Männer und rechts die Damen und kommt dann hier auf diese große Rasenfläche.
3 große Becken gibt es. Sie sind eingebettet in die saftig grüne Natur und wirken fast etwas versteckt. Max Frisch hat mit dem Freibad Letzigraben ein botanisches Mosaik der Naherholung gestaltet. Die Natursteinwege sind gesäumt von dicht bewachsenen Staudenbeeten. Sie winden sich um die 3500 Quadratmeter große Anlage hin zum erfrischenden Wasser. Auf den weitläufigen Rasenflächen gibt es immer wieder kleine Liegebuchten.
Das ist natürlich architektonisch alles inszeniert. Man könnte sagen, das ist wie im Theater inszeniert. Und dann haben wir hier wie Paravents, diese ganz feingliedrige Architektur. Man ist immer in Verbindung mit Außen und Innen.
Auch gerade aufgefallen, als ich auf der Toilette war. Man guckt von der Toilette aus, kann man auf die Liegewiese gucken. Ja?
Also genau. Ja, man ist also immer in Verbindung. Man ist ja hier in einem Bad. Man ist nicht irgendwo eingeschlossen in irgendeiner Umkleidekabine. Das ist absolut zeitlos, dieses Bad.
Für 4.200 Badegäste ist das Freibad Letzigraben ausgelegt. An heißen Tagen werden es aber schon mal fast doppelt so viele. Durch die sachlich reduzierte, aber auch detailverliebte Architektur im sogenannten Landi-Stil wird die Intimität der Badegäste gewahrt. Max Frisch erdachte sich mit diesem Freibad auch eine gesellschaftliche Utopie. Ein Volksbad als Erholungsort, in dem das Individuum nicht in der Masse untergeht. Dazu passt auch, dass Bertolt Brecht mal während der Bauarbeiten vorbeischaute, weil er gerade an einem Stück am Schauspielhaus Zürich arbeitete.
Brecht hat einen erstaunlichen Blick. Intelligenz als Magnet, der die Probleme anzieht, so, dass sie auch hinter den vorhandenen Lösungen hervorkommen. Ihm zu erläutern, wie etwa ein Sprungturm geworden ist, wie die architektonische Form sich aus der statischen Aufgabe entwickelt, aber nicht nur entwickelt, wie es der Form obliegt, jene Aufgabe nicht nur zu lösen, sondern sie dem Auge darzustellen.
Wie gehen wir weiter?
Also wir können jetzt hier raufgehen. Da oben sehen wir diesen kleinen Pavillon, der an der höchsten Stelle des Grundstückes steht.
Der ehemalige Galgenhügel der Stadt Zürich. Nun gibt es hier einen Imbiss. Kinder in tropfender Badekleidung stehen Schlange für Pommes mit Ketchup und Mayo. Sie albern, machen Faxen und wissen nicht um die makabre Vorgeschichte dieses Ortes.
1810 gab es die letzte Exekution tatsächlich. Und Max Frisch wusste das, er kannte den historischen Hintergrund und wartete tatsächlich dann auch bei den Bauarbeiten fast darauf, dass man irgendwann etwas dort finden würde. Und auch das hat er in seinem Tagebuch dann notiert.
Vor 100 Jahren war hier der Galgenhügel. Der Aushub wird nicht ohne Schädel sein, wie sie Hamlet in die Hand genommen hat. Und weiter drüben ist das alte Pulverhaus, das sie eben abbrechen. Fast lautlos stürzen die alten Mauern. Verschwinden in einer Wolke von steigendem Staub. Wären es die Pulverhäuser aller Welt.
Das ist der berühmte Sprungturm, der konstruktiv eine tolle Leistung ist in der Filigranität. Und da sehen Sie auch diese Aussparung, da hätte man ja auch zumachen können. Ja? Das wurde aber ausgespart, um möglichst diese Leichtigkeit, Luftigkeit zu erhalten.
Ja, da schreibt er ja auch im Tagebuch, entwickelt aus der Statik heraus.
Mhm, genau, ja. Das ist ein moderner Gedanke, dass man aus der Form die Funktion, Formverlust, Function, ist ein Satz, den man von Sullivan her kennt. Und das ist jetzt hier zur Ästhetik auch geworden. Sehr filigran und sehr minimal.
Und Sie sind jetzt nicht versucht, dass Sie sofort hier reinspringen? Also
doch.
Das Blau lacht so.
Ja, genau. Das ist einfach das Kühle, das Wasser. Das tut einen animieren, hier sofort reinzuspringen.
Der Sprung ins erfrischende Nass für einen klaren Blick auf die architektonischen Finessen im Freibad Letzigraben. Funktional und reduziert in der Gestaltung im Stil der neuen Sachlichkeit.
Ganz klar sieht man hier das Interesse an der Wiederholung, am Seriellen und am Zweckmäßigen, aber gleichzeitig auch der Wunsch nach Wohlbefinden und auch ein Anspruch auf Schönheit.
Die Architektur von Max Frisch ist wie seine Literatur, emotional und durchdacht, aber auch von subtiler und zeitloser Ästhetik. Oder wie es am Ende ein Badegast formuliert.
Das ist etwas, was wunderschön ist, was er für mich auch verkörpert. Einfach dieses Gefühl von Frische.
Andi Hörmann hat sich ein Schwimmbad in Zürich angeschaut, entworfen vom Schriftsteller Max Frisch. Musikalisch bleiben wir in Zürich. Das hier ist Alles Gute von Faber.
Weil du dir meistens nicht gefällst und du tanzt wie ein Pferd und du nur daneben stehst und dir oft überlegst, wie du gern wärst oder wer. Und wenn du merkst, dass dich niemand versteht. Und wenn du meinst, dass wenn du weinst und du flehst, sich niemand umdreht. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, worum du hörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass zur Wand hältst du dir selber die Hand und gehst nachts durch die Welt, schreibst deinen Namen in den Sand. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, was du hast. Mit dir aus, kennst dich mit dir am besten aus, wenn du dich dann nachts berührst und du deine Nähe spürst, denn du weißt, wie es dir gefällt, wie du es dir machst, macht es dir niemand auf der ganzen Welt. Manche meinen, das sei traurig, du sagst zu Recht, schau dich doch mal um, zeig mir einen, dem es besser geht als mir, besser geht als mir. Wenn du dann am Boden bist, alles Gute.
Und vom Zürcher Musiker Faber zu einem Sänger aus Florida. Baby Jake ist ein 27 Jahre junger Sänger, der in Key West, also der südlichsten Stadt Floridas, aufgewachsen ist. Und der Name, der passt auch zu seinem Werdegang. Mit 8 lernte er Gitarre zu spielen und mit 14 schrieb er seine ersten Songs. Also hören wir mal rein. Das ist Baby Jake mit We Got to Get Together to Be Free.
Yeah. Dance!
Musikalisch sind wir ja jetzt schon in Florida angekommen, auch auf den Florida Keys. Aber was ist das eigentlich? Die Florida Keys, das ist eine Kette aus über 200 Inseln, die fast 300 Kilometer lang ist. Und die Inseln liegen zwischen dem Atlantik und dem Golf von Mexiko. Tom Noga nennt sie immer die Keys. Und der ist nicht mit dem Auto entlang der Keys gefahren, sondern mit dem Fahrrad.
Wo der Overseas Highway beginnt, in Manatee Bay, Florida, ragen Palmen in den strahlend blauen Himmel. Auf beiden Seiten der Straße parken Autos, zumeist Pickups. Dahinter eine Marina, ein Yachthafen. Hier geht meine Tour los. Die Straße, die ich fahren werde, ist eine Sackgasse. Für viele die schönste Sackgasse der Welt. Von Manatee Bay runter nach Key West. Und zwar mit dem Fahrrad, um die grandiose Natur der Florida Keys hautnah zu erleben. Auf dem Overseas Highway schiebt sich eine Autokolonne an mir vorbei. PKWs und Wohnmobile. In Florida ist immer Saison. Und LKWs. Logisch, wenn es nur einen Highway runter nach Key West gibt, läuft der komplette Güterverkehr über diese einspurige Straße. Die Idee für meine Tour ist aus einer Laune entstanden. Auf die Keys sollte es gehen, auf die über 200 Koralleninseln, die sich im Süden Floridas im Golf von Mexiko aufreihen. Aber nicht mit dem Auto. In Key Largo wird der Overseas Highway vierspurig, ist gesäumt von Hotels und immer wieder von Marinas mit weißen Yachten. Meist groß, manche riesig mit hochmodernen Radarsystemen, elektrischen Sonnensegeln und edlen Sesseln aus Nubukleder. In einer dieser Marinas liegt ein Boot, das hier, nun ja, ein wenig deplatziert wirkt. Eine winzige Nussschale, der Schiffsboden aus rissigen Holzplanken, der Rumpf unlackiert. Aber es hat Geschichte, sagt Lance Holmquist, während er Wasser aus dem Kessel lässt.
Put it in gear, purging it.
Wir lassen sie zum Reinigen an. Das Wasser muss raus aus der Maschine. Der Boiler heizt noch auf, aber gleich können wir losfahren.
Lance Holmquist ist eine Kante von einem Mann in Shorts und T-Shirt, dem universellen Outfit im Süden Floridas, mit hohem Scheitel und Haaren so blond, wie sie nur Menschen haben, die ihr Leben auf dem Meer verbringen. Er zieht ein paar Schrauben am Motorblock nach und füllt neues Wasser ins Kühlsystem. Das Boot ist fast jeden Tag für Ausflüge gebucht. Kein Wunder, denn es ist die African Queen aus dem gleichnamigen Film von John Huston. Mit Katharine Hepburn und Humphrey Bogart. Über eine Missionarin im Kongo, zur Zeit des Ersten Weltkriegs eine belgische Kolonie. Über einen kanadischen Abenteurer. Über ein deutsches Kanonenboot, das dem Paar auf einem See den Weg in die britische Kronkolonie Kenia versperrt. Und über ihren Plan, das Kanonenboot mit der African Queen zu rammen und mittels selbstgebastelter Torpedos in die Luft zu jagen.
So right now we're running off of steam. I'm about to turn off my boiler and the accumulation.
Noch ein bisschen Dampf raus, dann stelle ich den Boiler ab. Der Dampf im Kessel reicht für rund 50 Minuten Fahrt. Dann müssen wir wieder anheizen.
Before we have to heat it up again.
Gemächlich setzt sich die African Queen in Bewegung. Sie hat 10 PS, nach heutigen Maßstäben lächerlich wenig. Und mit einer Reichweite von weniger als einer Stunde sind maximal Kurzausflüge drin. Der Kessel braucht ab und zu einen Schlag mit dem Schraubenschlüssel. Wie im Film, nur dass Bogart ihn mit den Füßen traktiert. Es geht durch die Kanäle von Key Largo, vorbei an Werften und kleinen Industriegebäuden. Eine Firma vertreibt Bojen. Ein lohnendes Geschäft, erklärt Lenz Holmquist. Zum Schutz der Riffs ist Ankern auf den Keys verboten. Boote werden an Bojen verteut. Ein anderes Unternehmen betreibt ein paar Unterwasserkapseln, die vor der Küste in verschiedenen Tiefen versenkt sind. Taucher können dort trainieren, sogar Astronauten der NASA. Ein Haus am Rande des Kanals steht zum Verkauf. Zweigeschossig, rundumlaufender Balkon und etwas heruntergekommen. Salzwasser, sagt Lenz Holmquist.
Das ist ein Privathaus. Nicht schlecht. Kostet 875.000.
Hey, Mike. Hey, Kelly.
Naja, hier ist alles Lage, Lage, Lage. Und danach noch einmal Lage.
In den äußeren Kanälen dann die Anwesen. Ein pseudogotischer Palast, den sich ein Industriemagnat hat bauen lassen. Daneben ein Bungalow im Art-Deco-Stil, der einem Makler für Luxusimmobilien gehört. Aber was einer ist oder hat, sagt Dennis Holmquist, ist hier draußen ziemlich egal.
It's a water-based community and anybody that works on the water.
In Key Largo dreht sich alles ums Wasser. Und Leute, die mit und auf dem Wasser leben, sind gewöhnlich aufmerksamer als andere. Auf dem Wasser gilt ein ungeschriebenes und gleichzeitig geschriebenes Gesetz. Lass niemanden zurück, der in Gefahr ist. Hilf ihm. Es ist super sicher hier. Die Leute passen aufeinander auf.
People really watch after each other here.
Die Rückfahrt zur Anlegestelle. Eine Biegung noch, dann ist die Pier in Sicht.
Ich brauche jetzt Hilfe. Siehst du die Drosselklappe an der Röhre da? Wenn du die Klappe nach rechts drehst, werden wir langsamer. Nach links schneller. Bei diesem Wind müssen wir flott ansteuern und dann abrupt abbremsen.
Lance steuert mit dem Bug direkt auf die Kaimauer zu. Dann der Zuruf. Gas weg! Ein kurzer Ruck mit dem Steuerruder und schon liegt die African Queen an der Pier. Eine Viertelstunde später sitze ich wieder auf dem Rad. Ich fahre durch ein lauschiges Wäldchen mit Nadel- und Laubhölzern wie Ahorn und Kiefer und tropischen Gewächsen wie Mahagoni und Myrte. Das Radeln ist holprig, denn der Asphalt ist durch die vielen Baumwurzeln immer wieder aufgeplatzt. Key Largo ist die größte Insel der Keys, etwas mehr als 50 Kilometer lang und zwischen 1,5 und 4 Kilometer breit. Und mit knapp 10.000 Einwohnern der größte Ort der Upper Keys, der oberen Keys. Wo Key Largo endet, die erste von insgesamt 42 Brücken, die Snake Creek Drawbridge, eine Zugbrücke. Schon die nächste spannt sich ein paar hundert Meter über einen seichten Kanal.
This is the Dolphin Research Center. It's a sanctuary and forever home for our animal family.
Auf Grassy Key, auf halbem Weg nach Key West, besuche ich eine Rettungsstation für Delfine. Ellie Preskovic arbeitet hier. Es ist spät am Nachmittag, Zeit für die Fütterung. Eine von 4 Fütterungen am Tag. 25 Delfine leben im Dolphin Research Center, außerdem 3 Seelöwen. In insgesamt 8 Meerwasserpools vor der Küste.
Wir haben zum Beispiel Jax. Er ist im Pool ganz hinten mit den, wie wir sagen, jungen Rabauken. Ein Hai hat ihn angegriffen, als er klein war und ihn schwer verletzt. Jax hat einen Teil seiner Schwanz- und seiner Rückenflosse verloren. Und er hat überall Narben. Wir haben ihn aufgepäppelt und dann hier behalten, weil er in der Wildnis nicht überleben würde. Er war zu klein, als der Angriff passiert ist und hatte noch nicht genug von seiner Mutter gelernt.
So he didn't learn from his mom long enough to be able to gain all those skills that he needed.
Eine typische Geschichte, sagt Ellie. Ein anderer Delfin, Louis, wurde mit 1 Jahr nach einer Ölkatastrophe im Golf von Mexiko gerettet. Summer mit 1,5 an einem Strand aufgefunden. Beide unterernährt und ohne ihre Mütter. Aletta und ihre 3 Geschwister wurden hier geboren. Ihre beiden Töchter auch. Und dann ist da Gambit, ein Enkel des Delfins aus Flipper, den Filmen und der Fernsehserie aus den 1960er Jahren. Holzschläge ragen in die Pools hinein, darauf die Trainer des Zentrums. Vor der Fütterung ist Bewegung angesagt. Auf Pfiff springen die Delfine aus dem Wasser und gleiten rückwärts auf der Schwanzflosse. Zur Belohnung gibt es jeweils einen Fisch. Sarah Iskovic, blond und hoch aufgeschossen, ist eine der Trainerinnen.
Heute trainieren wir eine halbe Stunde. An manchen Tagen füttern wir die Delfine nur. An anderen bringen wir ihnen neue Tricks bei. Oder wir haben Gäste für ein interaktives Programm. Dann dauert das Training eine Dreiviertelstunde, je nachdem, wie viele Gäste wir haben. Außerhalb dieser Sessions haben sie ihr soziales Leben. Wir sind nur ein Teil ihres Tages. Den Rest sind sie unter sich.
Das Dolphin Research Center finanziert sich aus Spenden, aus Eintrittsgeldern und aus dem, was Sarah interaktive Programme nennt. Schwimmen oder Spielen mit den Delfinen. Außerdem ein Tag mit einem Trainer oder einem der Meeresbiologen, die hier das Leben der Delfine erforschen. Delfine kommunizieren ständig untereinander. Die Meeresbiologen haben nachgewiesen, dass sie sich damit gegenseitig unterstützen. Beim Spielen miteinander und in Freiheit mutmaßlich beim gemeinsamen Jagen.
In der jüngsten Studie haben wir untersucht, wie sie mit Einflüssen durch uns Menschen umgehen. Die Fragestellung war, was passiert mit ihrer internen Kommunikation und ihrer Kooperation untereinander, wenn wir sie Lärm aussetzen? Das Ergebnis ist, sie passen sich an und setzen ihre Aktivitäten fort. Unter Wasser verständigen sie sich durch eine Art Pfeifen. Wenn es in ihrer Umgebung lauter wird, werden auch ihre Pfiffe lauter und länger. Sie schreien gegen den Lärm an, wie wir Menschen.
Früh am nächsten Morgen schwinge ich mich wieder aufs Rennrad. Die Luft ist angenehm frisch, der Himmel erneut strahlend blau. Über kurze Brücken radle ich von einer winzigen Insel zur nächsten. Crawl Key, Long Point Key, Fat Deer Key, Wacker Key, Hawk Key. Zu meiner rechten Smaragdgrün der Golf von Mexiko, zu meiner linken Marineblau der Atlantik. Ich fahre an traumhaften Sandstränden vorbei, palmengesäumt und menschenleer. Dann die berühmteste und längste Brücke der Keys, die 7 Mile Bridge. Sie spannt sich über 11 Kilometer und ersetzt seit ihrer Einweihung im Jahr 1982 4 kleinere Brücken. Über die Brücke zu radeln ist not for the faint-hearted, wie man hier sagt. Nichts für Ängstliche. Der Seitenstreifen ist etwas mehr als einen halben Meter schmal. Links braust ein LKW nach dem anderen vorbei, rechts die Brückenbefestigung, hüfthohe L-Steine. Ein Blick hinunter ins Wasser, es ist knöcheltief, also besser nicht runterstürzen und auf dem Korallenriff landen. Auf Big Pine Key verlasse ich den Highway. Über Nebenstraßen fahre ich zur Marina an der Old Wooden Bridge, vorbei an pastellfarbenen Häusern. Sie stehen auf Stelzen zum Schutz gegen Hochwasser. Am Hafen an der alten Holzbrücke treffe ich Bill Keogh, Captain Bill Keogh. Breites Grinsen, verspiegelte Sonnenbrille und eine Baseballkappe auf dem Kopf. Captain Bill ist Umweltschützer, Fotograf, Buchautor und führt Besucher in die Inselwelt um Big Pine Key per Kajak. Wir paddeln zum No-Name Key. Dort leben weniger als 100 Menschen. Der Rest der Insel ist unberührte Natur. Mit 2 Dutzend unbewohnten Inseln bildet No-Name Key das National Key Deer Refuge. Ein Schutzgebiet für einen Hirsch, der nur hier vorkommt. Der Key Deer ist rotbraun und mit einer Schulterhöhe von 70 cm vergleichsweise klein.
Die Hirsche leben auf 12 der Inseln hier. Auf diesen 12 Inseln gibt es das ganze Jahr Frischwasser. Sie können schwimmen, sehr gut sogar, von einer Insel zur anderen. Diese Hirschart war hier 10, 15, 20.000 Jahre isoliert. Sie unterscheidet sich von allen anderen. Nur in dieser Umgebung, wenn sie intakt ist und unbeeinträchtigt, kann sie überleben.
Wir paddeln in einen schmalen Kanal. Über uns spannen sich die Kronen der Mangroven.
The islands in the lower Florida Keys have unique geological strata.
Die geologischen Schichten, aus denen die Lower Keys bestehen, sind einzigartig für die Region. Die Basis bildet ein poröses Felsgestein. Es speichert Regenwasser. Nur deshalb können die Hirsche hier überleben. Hier gibt es auch Kiefernwälder. Das ganze Ökosystem hängt vom Frischwasser ab. Die meisten der Upper Keys bestehen aus Kalkstein. Regenwasser fließt ins Meer ab.
Ohne die Mangroven könnte dieses Ökosystem nicht überleben. Mit ihrem dichten Geflecht bilden sie Schutz vor Sturm und Hochwasser. Wellen, die sich in einem Mangrovenwald brechen, verlieren ein Drittel ihrer Kraft. Mangroven filtern Nährstoffe aus dem Wasser und bis zu einem gewissen Grad auch Schadstoffe. Und sie schützen die Korallenriffe vor Einlagerungen mit Sedimenten. Der Kanal wird immer enger. Paddeln ist schwierig. Bill packt eine der typischen Luftwurzeln der Mangroven und zieht sich vorwärts.
Die Schönheit eines Mangrovenwaldes ist überwältigend. Wie die Wurzeln um uns herum wachsen, kreuz und quer. Die verschiedenen Grüntöne der Blätter, wie sich das Sonnenlicht bricht. Immer wieder toll hier drin.
just beauty to be within.
Wir biegen in einen Seitenkanal ab, dann in noch einen und einen weiteren. Dichtes Grün umschließt uns. Ich habe komplett die Orientierung verloren.
Kind of like a puzzle, a jigsaw puzzle.
Wie ein Puzzle, nicht wahr? Oder die visuelle Entsprechung einer Fibonacci-Folge.
Fibonacci-Sequence?
Kein schlechter Vergleich. Die Fibonacci-Folge ist eine unendliche Reihe von Zahlen. Auf den ersten Blick wirken sie willkürlich aneinandergefügt. Aber sie haben eine Ordnung. Jede Zahl ist die Summe der beiden davor.
Position et Tactique.
Nach 2 Stunden in den Mangroven muss ich mich sputen, um noch im Hellen in Key West anzukommen. Auf dem Weg die immer gleichen Bilder. Marinas, in denen weiße Yachten ankern, Strände, einer schöner als der andere, das Meer gesprenkelt mit grünen Inseln. Hier lässt es sich aushalten. Schließlich Key West, der größte Ort auf den Keys. 26.000 Einwohner, 60.000 Hotelbetten, ein internationaler Flughafen. Ich rolle vorbei an bunten Häusern mit den typischen Veranden an den Vorderseiten. Eins ist mintgrün, das daneben quittengelb, die beiden gegenüber altrosafarben und babyblau. Schließlich die Duval Street, das Zentrum Key Wests. Hier reihen sich Boutiquen an Souvenirläden, an Bars. In einer der Bars in Sloppy Joe's trinke ich einen Daiquiri, weißen Rum mit Zitronensaft und Zuckersirup. An den Wänden Fotos von Ernest Hemingway. Der Schriftsteller und spätere Nobelpreisträger hat in den 1930er Jahren ein paar Blöcke weiter in einem für damalige Verhältnisse feudalen Haus gelebt. Sloppy Joe's war Hemingways Lieblingskneipe, der Daiquiri sein bevorzugter Cocktail. Zu Hemingways Zeiten war Key West ein bizarrer Außenposten der Zivilisation. Mehr Kuba als die USA, voller Schmuggler und Tunichtgute. Von Sloppy Joe's bis zur Boje mit der Aufschrift Southernmost Point of the Continental USA sind es nur wenige Straßenblöcke. Vor der Boje eine Menschenschlange. Anstehen für ein Foto am südlichsten Punkt des amerikanischen Festlandes. Dabei ist das gleich doppelt falsch. Denn erstens liegt die Militäranlage direkt daneben, noch weiter südlich. Und Festland ist Key West nicht. Das kann ich bezeugen am Ende meiner Radtour über die Keys, über mehr als 200 Kilometer und 42 Brücken.
Tom Noga hat uns die Florida Keys nähergebracht. Immerhin gibt uns das ein bisschen Sommergefühle. Und die habe ich hier im grauen, verregneten Köln sehr, sehr nötig. Ob Sonne oder nicht, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Und wenn Sie mir etwas sagen möchten, Lob oder Kritik haben, schreiben Sie gerne an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Ich bin Laura Kingston und sage bis bald.